SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit Lucia Pesch und Denise Hollmann. Die beiden Saarländerinnen sind mit dem Fahrrad vom Saarland aus nach Japan geradelt. Über ihre ungewöhnliche Reise unterhalten wir uns heute, worauf ich mich sehr freue. Hallo ihr zwei und konnichiwa.
Hallo, konnichiwa.
Wie kommt man auf die verrückte Idee, mit dem Fahrrad ja vom Bliesgau aus nach Japan zu radeln?
Ja, das ist einfach der Blick auf die Landkarte, wenn man mal schaut, wo man überall hin kann und in Japan ein Ziel ist, das man auch schon länger ins Auge gefasst hat und man auch vorher schon mal Radtouren gemacht hat, längerer Art, dann war es so ein bisschen verrückt, die Idee natürlich erstmal, das so zu planen, aber wie es sich gezeigt hat, es geht.
Du sagst schon, es ist nicht eure erste Reise, ihr habt die letzten Jahre schon ein paar außergewöhnliche Reisen gemacht. Los ging es 2012 mit einer Rucksackreise durch Südamerika und Asien. Später wart ihr dann auch mit dem Fahrrad schon in Kanada unterwegs oder seid mal mit dem Bulli durch Skandinavien gefahren. Trotz alledem, wie verrückt und vor allen Dingen auch fit muss man für so eine Tour sein, weil Japan ist ja nicht um die Ecke, das sind ein paar tausend Kilometer.
Das geht eigentlich, also so fit muss man gar nicht sein, würde ich sagen. Wir fahren im Alltag Fahrrad. Aber wir bereiten uns jetzt nicht auf so eine Reise vor, indem wir trainieren oder so. Also ich glaube eigentlich, das kann jeder.
Kann jeder.
Kann jeder. Man muss sich halt Zeit lassen.
Was waren es am Ende? 9000 Kilometer rum.
Genau. Ja, genau. Und wir planen es ja auch immer so, dass wir sehr flexibel sind. Das heißt, wir wissen oft morgens ja gar nicht, wo wir ankommen werden, weil wir einfach nicht wissen, wie ist die Strecke, wie schwer sind die Berge, die wir da fahren. Sodass wir mit unserem Zelt einfach überall dann nochmal Pause machen können und die Nacht auch verbringen können. Das macht es auch so einfach.
Ende August 2023 ging es für euch los. Für eure Reise habt ihr auch extra eine Auszeit von euren Jobs genommen. Genau. Du bist Grundschullehrerin, hast lange als Grundschullehrerin gearbeitet, bist jetzt in der Lehrerausbildung tätig und du, Denise, bist Sozialarbeiterin. Ja. Wie lange hattet ihr Zeit und wie lange wart ihr unterwegs?
Ich war ein Jahr beurlaubt, genau, und wir waren auch fast 12 Monate unterwegs. Mhm.
Bevor wir uns eure Route noch ein bisschen genauer anschauen, mit was für Rädern wart ihr da unterwegs? Sind das ganz normale Fahrräder in Anführungszeichen oder habt ihr die extra ausgerüstet?
Also das sind ganz normale Trekkingräder, aber die haben halt schon so die Ausstattung, dass wir zwei Gepäckträger dran haben. Wir haben uns schon überlegt, welche Schaltung und welches Bremssystem wir an den Fahrrädern haben möchten. Genau, aber ansonsten sind das ganz normale Trekkingräder.
Ja. Und kein E-Bike?
Nee, E-Bike wäre auch sehr unpraktisch, weil das macht dich ja nochmal abhängig von Strom. Und dann müsstest du ja jeden Abend irgendwie suchen, um nochmal den Akku aufzuladen. Und dann ist ja diese Freiheit, die man mit dem anderen Fahrrad hat, ja komplett weg.
Das heißt, ihr habt stramme Waden jetzt über die Zeit gekriegt.
Ja, die waren ganz gut. Direkt nach der Reise, als wir heimkamen, waren wir schon richtig fit. Und natürlich fährt man jetzt ein bisschen weniger im Alltag nochmal und auch nicht so lange Strecken. Und das geht dann auch wieder langsam weg, leider.
Was ist mit eurem Gepäck? Habt ihr das dabei? Und vor allen Dingen, wie viel habt ihr dabei auch?
Naja, wir haben vorne 2 Fahrradtaschen, hinten 2, die gut gefüllt sind. Und jede von uns hatte nochmal einen Packsack hinten auf dem Gepäckträger. Das waren dann kilomäßig, weißt du das noch?
Ja, ich würde sagen, nicht mehr, wie man jetzt in ein Flugzeug für eine normale Reise so 20, 23 Kilo mitnimmt. Also das ist nur auf 4 verschiedene Taschen verteilt, damit das am Fahrrad halt gut ausbalanciert ist. Und ansonsten nicht mehr als ein großer Koffer. Und es hat sich herausgestellt, dass einiges am Anfang doch noch zu viel in den Taschen ist, dass man mit der Zeit merkt, oh, was brauche ich denn eigentlich doch nicht? Und wie wenig man eigentlich im Endeffekt dann braucht, das ist irgendwie total toll.
Aber trotz alledem, wenn man das bis nach Japan mittransportieren muss, sind es doch einige Kilos, oder?
Ja, also bei der Alpenüberquerung habe ich das schon gemerkt, so gerade am Anfang. Das war richtig mühselig für mich.
Ja, wenn man das mit dem Fahrrad und dem eigenen Körpergewicht zusammenrechnet, also muss man da schon um die 100 Kilo dann natürlich da hochhieven. Und das merkt man dann schon in den Beinen, klar.
Dann lasst uns mal auf eure Reiseroute schauen, die euch bis nach Japan durch 11 Länder geführt hat. Los ging es bei euch wirklich zu Hause an der Haustür im Bliesgau, erstmal nach Frankreich, dann in die Schweiz, den Rhein entlang. Klingt so, ist ja nochmal relativ entspannt.
Das war am Anfang auch eigentlich ganz schön zum Einradeln, sage ich mal. Anstrengend wurde es erst ab den Alpen.
Da war Kraft und Ausdauer gefragt, oder?
Ja, das war vor allem eine große Herausforderung, die wir uns vorher auch so gesetzt haben, weil wir haben ja die Alpen schon oft mit dem Auto oder per Zug auch überquert. Und das aus eigener Kraft zu schaffen, das war schon so was, wo wir gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall und das nehmen wir auf jeden Fall mit bei der Tour. Und das dann mit dem ganzen Gepäck, das war schon eine Nummer. Aber ja, es war einfach Wahnsinn zu sehen, was man einfach zu leisten bereit ist und was man eigentlich einfach so schaffen kann.
Langsam hoch, schnell runter.
Dann. Genau, leider ja.
Wie lange waren so eure Etappen?
Ach so, ganz genau kann ich nicht sagen. Ich glaube, die kürzeste war mal 3 oder 4 Kilometer. Die längste war dann auch mal 100 Kilometer. Aber so im Schnitt gucken wir, dass wir so 70, 80 Kilometer am Tag fahren. Das ist nicht zu viel. Da kann man immer mal zwischendurch noch eine Pause machen. Aber so, ja, so um den Dreh würde ich sagen.
Ja, wir haben schon gesagt, wo es hochgeht, geht es in der Regel auch wieder runter. Für euch ging es dann Richtung norditalienische Seen. Das war dann sicher eine Belohnung.
Ja, vor allem ging es dann in eine ganz tolle Stadt Richtung Ferrara dann später. Also wir sind in der Fahrradstadt Italiens dann angekommen und haben uns diese alten Fahrräder, mit denen die Menschen da rumfahren, total begeistert angeschaut. Und es war ein tolles Feeling in dieser Stadt, von der wir vorher eigentlich kaum was gehört hatten. Und das ist eigentlich auch das Schöne auf so einer Reise, dass wir irgendwie ja Dinge entdecken oder in Dinge auch reingeraten, die man gar nicht so planen kann. Und ja, das war total schön.
Aber es ist nicht flach weitergegangen dann?
Ja, wir haben ja gedacht, nach den Alpen hätten wir das Schlimmste hinter uns auf der ganzen Tour so gefühlt.
Aber die
Apenninen kamen dann und die waren richtig heftig. Also da, ich habe ein Foto gemacht und da kann ich mich erinnern, Denise hat fast geheult. Und ich musste ja auch einmal schieben und
genau.
Es war richtig, richtig fies, wenn man so 20% bergauf fährt mit diesem Gepäck. Also die Leute fragen dann immer, warum schiebt er nicht? Weil wir sagen, ja, schieben ist ja noch schlimmer.
Ist noch anstrengender.
Ist noch anstrengender, ja. Mit so viel Gepäck.
Also klingt so fast schon ein bisschen wie ein Wasserfall hochfahren.
Ja, genau.
Ihr wart dann noch in Florenz und in den Abruzzen wandern. Also ihr guckt auch, dass ihr euch zwischendrin gut gehen lasst bei den ganzen Strapazen?
Ja, wir gucken schon auch, dass wir zwischendurch mal die Fahrräder abstellen, um dann eben wandern zu gehen oder so, weil das auch was ist, was wir gerne machen.
Ja,
und gut gehen lassen kann man sich's auch mal zwischendurch.
Und vor allem das Essen ist ja sehr wichtig auf so einer Tour, weil das ist ja unser Benzin, unser Sprit im Prinzip. Und da essen wir auch natürlich sehr, sehr gerne auch gut. Und lassen uns da in so einer Stadt auch mal richtig verwöhnen dann.
Wenn man sich so viel bewegt, kann man dann auch ohne schlechtes Gewissen reinhauen?
Alles.
Kann man alles.
Das ist das Schönste, was man will. Eigentlich.
Ihr seid dann, nachdem ihr in den Abruzzen zum Wandern wart, von Ancona mit der Fähre nach Patras in Griechenland gefahren. Dort habt ihr euch ja eine kleine Radfahrpause gegönnt, weil ihr habt bei der Olivenernte mitgeholfen. Klingt erstmal nicht nach Pause.
Ja, aber es war harte Arbeit. Ne? Also Olivenernte ist wirklich Handarbeit und richtig körperlich harte Arbeit. Aber es war mal so, aus diesem Radrhythmus mal rauszukommen. Ne? Dieses Aufstehen, Zelt packen, fahren, Platz suchen, schlafen, essen. Das war mal aufgebrochen. Wir hatten mal ein Zuhause. Wir haben ein Bett mal gehabt für eine Zeit, die das einfach mal uns war. Und wurden da auch ganz herzlich in eine griechische Familie aufgenommen und haben natürlich so ganz, ganz tolle Einblicke auch in das Leben da vor Ort der Menschen in diesem kleinen Bergort dann haben können.
Wie kam der auf die Idee? War das Zufall auch? Oder?
Also ich glaube, es war dein Ziel, ne, die Olivenernte mal mitzumachen in Griechenland. Das war vorher schon so, wo wir gedacht haben, naja, so, das könnte das erste Ziel sein, dass dann im Oktober wird es, haben wir angefangen, Oktober, November.
Ja, und dann muss man schon so ein bisschen auf die Suche gehen. Es könnte natürlich passieren, dass man irgendwie zufällig jemanden am Straßenrand sieht, der gerade Oliven erntet und du da mitmachen kannst. Aber das haben wir dann schon geplant.
Mhm.
Es gibt so eine Plattform, wo man seine Arbeit gegen Kost und Logis einfach eintauscht. Und da haben wir dann halt diese tolle Familie gefunden. Und die haben uns auch sofort genommen. Und genau, da waren wir dann total happy.
4 Wochen habt ihr da mitgearbeitet,
ja.
Am Ende mit
ja.
Ordentlich Olivenöl im Gepäck ging es weiter für euch. Also waren die Räder noch ein bisschen schwerer.
Ja, was war es wert? Das Olivenöl genau. Ist einfach das Beste auf der Welt.
Also die hätten euch wahrscheinlich auch nicht fahren lassen.
Nein, niemals.
Wir haben auch heute noch Kontakt mit denen und wir waren auch nochmal dort in der Zwischenzeit.
Wir haben nochmal geholfen.
Ihr habt dann auch in Griechenland überwintert dann erstmal.
Ja, das war klar, dass wir irgendwie den Winter überbrücken müssen, bevor wir weiterradeln Richtung Osten. Und da Kreta die südlichste Insel in Europa ist.
Also außerhalb von den Kanaren.
Ja. Haben wir überlegt, dass das vielleicht ein ganz netter Ort sein könnte, um da mal ein bisschen zu radeln und den Winter zu überbrücken.
Wie viele Kilometer habt ihr dann da schon in den Beinen gehabt?
Das waren dann schon so um die 3000.
Von Griechenland ging es dann für euch in die Türkei. Da denkt man jetzt nicht direkt ans Fahrradfahren. Wie hat man dort auf euch reagiert als Radreisende? Und wie war das auch für euch, da mit dem Fahrrad unterwegs zu sein?
Also das allererste, was uns aufgefallen ist, das erste Foto, das ich in der Türkei gemacht habe, war ein Radweg.
Ach,
und das war total irre. Und das war ein super schöner Radweg. Wir sind ja an der Küste dann angekommen und dieser Radweg ging einfach so an der Küste entlang und war total schön, super gepflegt. Und auch diese Außenanlagen insgesamt für die Menschen waren total schön. Es war dann ja irgendwie im März.
März war es.
Mhm. Und es war draußen so viel los. Das Leben hat sich draußen abgespielt und wir haben super gute Erfahrungen gemacht, einfach mit dieser Gastfreundschaft, die in diesem Land herrscht. Also wir wurden ständig zum Tee trinken eingeladen und sind manchmal gar nicht zum Fahrradfahren gekommen, weil die Leute immer wieder Tee gerufen haben und wir dann ja natürlich die Einladung auch mal angenommen haben.
Wie haben die Leute überhaupt reagiert, wenn ihr denen erzählt habt, was euer Ziel ist und wo ihr herkommt mit euren Fahrrädern?
Also es waren ein paar so ziemlich fassungslos, was wir machen.
Ich erinnere mich an die in Griechenland, die immer die Mutter Gottes dreimal angerufen hat, ja, genau, und sich bekreuzigt hat, als sie gehört hat, dass wir bis dahin schon mit dem Fahrrad gefahren sind.
Dann ging es weiter nach Georgien, wo ihr so das erste Mal auch richtig an die Belastungsgrenze gekommen seid. Warum?
Ja, das war wegen der Autofahrer in Georgien. Also man hat einfach auf der Straße gemerkt, dass die nicht an Fahrradfahrer gewöhnt sind. Es gab so ein paar Situationen, die wirklich knapp waren, also bei Überholmanövern. Ja, dann war für uns relativ schnell klar auch, dass wir in Georgien die Fahrräder erstmal abstellen. Und da haben wir uns ein Hostel gesucht und haben dann so ein paar Sachen noch mit dem Bus erkundet. Mhm. Weil das einfach, also für uns hat sich das in dem Moment nicht mehr sicher angefühlt, das Fahrradfahren.
Wie war das sonst? War das gefährlich, wenn man mit den Rädern unterwegs ist? Oder gibt es genug Straßen, wo man ausweichen kann?
Naja, wenn man so durch eine Stadt wie Saarbrücken fährt, ist das auch schon sehr gefährlich teilweise.
Stimmt, ja.
Ja, also wir suchen natürlich auch immer die Straßen, die nicht so stark befahren sind, wenn es das denn gibt. Und in Georgien gab es halt in dem Moment nur diese eine Straße, die auch dann noch geteert war. Also ich glaube, wenn wir jetzt so richtige Gravelbikes gehabt hätten mit anderen Reifen noch, dann kannst du da noch viel, viel mehr fernab vom Verkehr fahren. Aber das ist noch anstrengender. Also wir suchen halt Teerstraßen, die wenig befahren sind. Und da haben wir auch später in der Türkei tolle Straßen gefunden, die wirklich kleine Ortschaften dann miteinander verbunden haben, die super zu fahren waren. Und das ist eigentlich so immer das Ziel. Also wenig mit Autos in Kontakt zu kommen, weil das ist so eigentlich die größte Gefahr auf der ganzen Tour.
Aber auch sonst war Georgien ein besonderes Erlebnis für euch. Ihr habt da auch politische Unruhen und die Demonstrationen der Menschen erlebt.
Ja, es ging damals, als wir da waren, war gerade dieses Agentengesetz auf den Weg gebracht oder die Abstimmung hat noch bevorgestanden. Und dann gab es die Demonstrationen, die proeuropäischen Demonstrationen. Und am Tag, als wir abgereist sind aus Georgien, gab es dann auch eine Demonstration der Regierung, also die für dieses Agentengesetz waren. Ja, und es war schon sehr ergreifend, diese Gegensätze dann auch in diesem Land zu sehen.
Aber hat das auf eure Reise Auswirkungen gehabt? Oder?
Naja, wir haben halt schon nochmal uns so bewusst gemacht, dass es nicht immer nur sicher zugeht in allen Ländern. Und auch bei diesen Demonstrationen, wir sind da einfach reingeraten und haben natürlich uns auch irgendwie so ein bisschen am Rand gehalten, weil ja auch klar ist, dass auch mal was eskalieren kann und sowas wollen wir natürlich vermeiden. Unsere eigene Sicherheit geht natürlich vor. Und trotzdem war es natürlich spannend, auch dabei zu sein und mit den Leuten zu reden, wie es ihnen so ergeht und was sie bewegt. Also, dass wir jetzt hier so eine locker leichte Fahrradreise in Anführungszeichen machen, das war für die ja ein ganz anderes Thema. Also die kämpfen darum, in welche Richtung ihr Land jetzt gerade tendiert. Und da ist das sehr intensiv gewesen, das mitzukriegen.
In Georgien seid ihr aber dann nicht nur an eure körperlichen Grenzen, sondern auch an echte Grenzen des Landes gestoßen. Ihr habt dann von dort aus schweren Herzens den Flieger nach Westchina genommen. Warum?
Naja, auf der einen Seite gab es die Grenze zu Russland. Da haben wir unterschiedliche Sachen gehört. Also vielleicht hätten wir es machen können. Aber wir haben auch Geschichten gehört, dass man an der Grenze sehr stark die Handys kontrolliert kriegt, die Kameras eingezogen werden, um zu gucken, was man einfach so auf seinen Geräten hat. Dann gab es die Grenze zum Iran. Da gab es aber zu der damaligen Zeit auch Unruhen, dass wir gedacht haben, naja, ist vielleicht jetzt gerade nicht der beste Zeitpunkt. Und über das Kaspische Meer, was wir eigentlich vorhatten, war auch schwierig, weil die Landesgrenzen von Aserbaidschan seit Corona geschlossen sind.
Also die Landesgrenze per Landweg. Ja. Ne?
Mhm. Genau.
Man kann da nur auch reinfliegen.
Ja. Das heißt, er musste dann notgedrungen den Flieger nehmen?
Ja,
das
leider ja.
Hängt uns immer noch so nach, weil eigentlich war das große Ziel, wir wollten es einfach ohne Flugzeug schaffen. Und die Lücke, die wir da gerissen haben, die müssen wir irgendwann noch irgendwie schließen, zuradeln.
Also steht nur auf der To-Do-Liste. Ja. Ja. Aber was habt ihr mit euren Fahrrädern dann gemacht? In den Flieger gepackt? Oder?
Das ist das Stressige, wenn man fliegt. Die Fahrräder müssen zum großen Teil auseinandergebaut werden, Reifen ab, Lenker irgendwie immer querstellen, alles Mögliche abmontieren und dann werden die in große Fahrradkisten verpackt und werden ja dann auch mit dem Flugzeug mittransportiert. In der Hoffnung, dass noch alles dran ist und alles noch okay ist, wenn man ankommt.
Schiene habt ihr dann hauptsächlich mit dem Zug bereist, was euch wieder vor das Problem gestellt hat. Was machen wir mit unseren Fahrrädern?
Ja, das war auch ein bisschen abenteuerlich. Wir hatten ja in China nur 2 Wochen Zeit, deshalb war klar, dieses riesige Land, also wegen Visum hatten wir 2 Wochen Zeit, das riesige Land können wir nicht beradeln in der Zeit. Und dann haben wir uns vorher informiert, die Schnellzüge, die sehr, 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 sehr gut sind, nehmen aber leider keine Fahrräder mit, wie bei uns der ICE.
Und dann?
Und dann muss man die halt an irgendeinem anderen Bahnhof oder einer anderen Ecke vom Bahnhof abgeben und dann sagen, wo man die hingeschickt haben will. Also sie haben so Transportunternehmen. Und dann muss man auch noch hoffen, dass das Fahrrad dann auch dort ankommt, weil es war schon sehr, sehr schwierig mit der Verständigung. Also Englisch ging kaum. Wir waren froh, dass wir beim Handy Übersetzungs-Apps hatten, die aber auch manchmal echt lustige Sachen da vom Stapel gelassen haben und uns ein bisschen verwirrt haben, als weiterzuhelfen eigentlich und viele Lacher erzeugt haben. Aber dann kriegst du so einen Zettel und dann steht dann drauf, okay, steht noch der Name, steht noch in unserer Schrift dann drauf und dann steht dann eingekringelt von ihnen, okay, und hier musst du das Fahrrad abholen und das ist dann nur in chinesischen Schriftzeichen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir hoffen mal, dass es klappt.
Und hat geklappt?
Es hat geklappt, Gott sei Dank. Ja.
Aber ihr habt erstmal schwitzige Hände gehabt, oder?
Ja, schon. Also das war sowieso so ein Gefühl. Also es war zum ersten Mal ein Gefühl, wo ich mich richtig fremd gefühlt habe in China. Da erinnere ich mich gut an den ersten Tag, wenn man dann aus dem Flughafen rauskommt und irgendwie zu einem Hotel muss, die Fahrräder irgendwo hinbringen muss. Handynetz funktioniert da ja auch nicht ohne weiteres, also da war man sehr eingeschränkt.
Ja, und das auch die Erfahrung zu machen, dass man wirklich auch mit den Sprachen, die man dann ja schon kann irgendwie als Europäerin, da ja überhaupt gar nicht weiterkommt. Und das ist so eine ganz eigene Welt. Und aber die Menschen waren Gott sei Dank super hilfsbereit und freundlich. Und das zieht sich eigentlich so durch die ganze Reise, dass wir die Erfahrung eigentlich überall gemacht haben, dass die Leute ja das dann wettmachen und diese Sprachbarriere einfach durch ein Lachen oftmals einfach, ja, weggemacht wird.
Ja, das ist schön zu hören, ne? Wie das dann offenbar ein Lächeln dann ja Menschen öffnet oder Türen öffnet.
Ja,
ne?
Ja.
Aber es hat geklappt, ihr habt eure Fahrräder bekommen, ihr seid auch in China Fahrrad gefahren. Wie ist es da? Früher, klar, viele da Rad gefahren. Wie ist es heute?
Ach, in den Städten wird immer noch, also in der Stadt, wo wir waren, wird immer noch relativ viel Fahrrad gefahren. Mittlerweile auch zum Teil motorisiert. Aber wir haben eine andere Radreisende getroffen. Ansonsten waren wir alleine als Radfahrerinnen.
Genau, aber unterwegs. Die Tour, die 3 Tage, die wir da rumgefahren sind, wirklich durchs platte Land, also da war wirklich nur kleine Ortschaften irgendwie, zu so einer Tempelanlage auf 2600 Metern Höhe irgendwie und es war super heiß. Das war mega anstrengend. Also ich wusste gar nicht, dass es so heiß sein kann. Wir mussten den Nachmittag, also die Mittagshitze im Schatten wirklich verbringen, um dann weiterfahren zu können. Und haben dann auch so nette Begegnungen mit den Menschen gehabt, die sehr neugierig waren einfach. Und also ich weiß nicht, wir sind so oft fotografiert worden in China, also einfach mit Selfies und weil die ein Bild mit uns haben wollten. Ja, sind dann noch auf eine Festivität geraten. Das war noch ganz kurios. Und ich bin immer so die Neugierige, war so ein Fest, gab Musik. Und die Leute waren weiß angezogen und ich habe gesagt, ach komm, wir fragen mal, was da ist. Und ja, die Leute haben uns aber direkt mal eingeladen da, wir sollen da mitkommen und gucken und die Musik uns anhören und Videos machen. Und dann haben wir irgendwann gefragt, ja, was feiert ihr denn eigentlich? Ach, wir haben hier eine Beerdigung. Und wir so, oh. Und dann, wir waren peinlich berührt, weil das bei uns natürlich sowas ist, ne, mit nicht Freude verbunden. Und das war in China, irgendwie wären da sehr willkommen. Ich habe mir dann vorgestellt, ob wir hier bei uns von der Beerdigung einfach so 2 Menschen einladen würden. Also wohl kaum.
Das ist wahrscheinlich auch das Besondere, ne? Diese Begegnung auf euren Reisen, so unerwartet.
Ja, und deshalb machen wir das eigentlich auch.
Da ist das Fahrrad, muss ich echt sagen, so ein richtiger Eisbrecher. Weil das ist immer ein Gesprächsthema, es ist immer Gesprächsstoff da, wo kommt ihr her, wo fahrt ihr hin? Und wir sind ja auch abhängig von den Menschen, dass wir vielleicht mal nach dem Weg fragen müssen oder auch mal Wasser brauchen, ne, und dann auch Leute anfragen oder auch mal fragen, ob man vielleicht in der Nähe irgendwo übernachten kann. Und ohne die Menschen, also ja, wäre die Radreise nur halb so schön.
Von China aus führt euch eure Route dann nach Südkorea, wo man, wie ich jetzt von euch gelernt habe in der Vorbereitung, offenbar ganz wunderbar Fahrrad fahren kann.
Ein toller Radweg, wirklich von Seoul bis, also im Norden von Südkorea, bis nach Busan, dann im Süden ein durchgehender Fahrradweg entlang der Flüsse. 600 Kilometer waren das insgesamt. Ein Traum, wirklich.
Top beschildert, top in Schuss. Also überall auch öffentliche Toiletten. Also das ist der rote Teppich ausgerollt gewesen.
Sind die Südkoreaner Fahrradfans oder fahren die gerne Fahrrad?
Ja. Die sind sowas von Fahrradfans. Die haben immer das Neueste vom Neuesten. Also da fahren dann irgendwelche Titan-Carbon-Räder rum, aber die eigentlich für diesen Zweck gar nicht unbedingt gebraucht würden. Alle schick angezogen. Und ja, die sind total darauf getrimmt, Sport zu machen. Morgens schon irgendwie um 5 Uhr geht es da schon los. Also die sind fit.
Da wart ihr wahrscheinlich die Heldinnen, oder? Also wenn ihr gesagt habt, wo ihr herkommt mit Fahrrad.
Ja, da haben wir uns dann auch endlich so ein Schild mal gebastelt, wo wir selbst so die Fahnen drauf gemalt haben, wo wir losgefahren sind und was so unser Ziel ist und die unterschiedlichen Länder. Und darüber ist man dann schon ins Gespräch gekommen. Ich glaube, es war schon, hat die Menschen beeindruckt, dass wir das mit dem Fahrrad machen.
Zu Recht. Von Südkorea ging es dann weiter mit dem Expressboot nach Japan. Wie war das Gefühl für euch? Nach wie vielen Monaten waren es dann, in Japan anzukommen endlich mit dem Fahrrad?
Da waren schon 9 Monate dann vergangen oder 9,5 irgendwie, ne? Und mit diesem Katamaran da anzukommen, irgendwie, ich weiß noch, beim Passstempeln, ich hatte echt Tränen in den Augen, weil ich gedacht habe, krass,
jetzt sind wir
hier. Das gibt's doch gar nicht, ne?
Fühlte sich unwirklich einfach an, oder?
Ja, total. Das war
geschafft zu haben?
Ja, irgendwie schon. Ja. Aber gut, wir wussten ja, wir wollen noch ein bisschen Fahrrad fahren in Japan. Ja. War ja noch nicht zu Ende da.
Das heißt, ihr seid, nach wie vielen Kilometern waren das dann?
Oh, da waren es dann 7000 so. Wir sind noch gute 2000, glaube ich, nach Japan gefahren, ne?
Dann erst nochmal Fahrrad fahren. Wie war es in Japan dann? Was habt ihr erlebt und was habt ihr gemacht? 2 Monate oder so wart ihr noch da, ne?
Also wir sind einmal über alle Hauptinseln so drüber gefahren, mit Fähren immer wieder übergesetzt. Und überraschende Entdeckungen gemacht natürlich in diesem Land, das so ganz anders tickt, als wir das ja auch hier in Europa so kennen.
Wie oder was habt ihr da erlebt?
Naja, es sind zum Beispiel so Alltagssachen gewesen. Wieso gibt es hier keine öffentlichen Mülleimer? Also wir wussten auf einmal gar nicht mehr hin, wohin mit dem Müll. Und dann haben wir irgendwann so Fragen oder Beobachten rausgefunden, naja, die Menschen nehmen den Müll meistens nochmal mit nach Hause, um ihn dort zu entsorgen. Also so Kleinigkeiten einfach. Und auch die Höflichkeit der Menschen. Also wir haben in Japan wirklich in diesen Monaten nicht einen Streit irgendwie miterlebt. Das war in anderen Ländern schon anders. Da war manchmal so ein bisschen mehr Aggressivität vielleicht da, wo man gemerkt hat, so Spannungen zwischen den Menschen. Und das war in Japan irgendwie ganz ausgeschaltet. Also die Höflichkeit uns gegenüber war aber auch so insgesamt jeder zu jedem irgendwie höflich. Und das war sehr, sehr angenehm.
Es war angenehm und trotzdem waren die Japaner auch so ein bisschen zurückhaltend, finde ich, uns gegenüber. Also es war schon irgendwie nochmal, war anders als in China.
In China waren die Leute distanzlos.
Neugieriger, genau.
Und aber die Japaner wahrscheinlich auch überrascht, dass ihr mit dem Rad in ihr Land gerade seid von Deutschland.
Ja, schon.
Wie waren die Reaktionen da?
Ja, die machen immer ganz lustige Geräusche dann. Oh, kommt dann ganz lang gezogen zum Beispiel. Also
zurückhaltend.
Zurückhaltend.
Oder? Erstaunt zurückhaltend.
Was waren so besonders schöne Momente für euch? Man hört schon ein bisschen raus, die Begegnung mit den Leuten, aber was fällt euch so mit so als erstes ein? Was für Erinnerungen, wenn ihr an eure Reise denkt?
Also ich denke ja immer direkt an die Olivenernte, weil das einfach so eine intensive Zeit auch mit dieser Familie war, weil wir da sehr viel Neues kennengelernt haben.
Und was war das? Ja, bei mir ist schon so, dass auch diese Orte hängen bleiben. Also ich merke so jetzt im Alltag, jetzt zurück, ganz oft, dass so ganz urplötzlich so ein Ort in meinem Kopf so auftaucht.
Bilder dann, oder?
Bilder, genau. Und vielleicht auch Gefühle, die ich da hatte. Und das nimmt man dann schon so mit auch. Und wir haben auch unwahrscheinlich schöne Orte gesehen. Und ja, wenn man sich die Fotos auch nochmal so, manchmal nochmal so ein bisschen anschaut, wie vielfältig die Welt ist und welche Orte man da erleben durfte und welche Landschaftsformen einfach auch, das bleibt dann schon total hängen.
Also ist was man auch mitnimmt oder was ihr dann mitgenommen habt in euren Alltag? Oder?
Ja, es verblasst natürlich einiges. Ne? Der Alltag hier ist natürlich schon so, dass er auch sehr zehrend ist oder man ist nochmal in dieser Tretmühle halt einfach drin. Aber es sind schon so Momente, die einen auch mal so daran erinnern, an diese Zeit der Freiheit. Und ja, vielleicht ist das ja auch irgendwann wieder so.
Ist ein besonderes Gefühl, muss das sein, oder? So lange frei zu haben, dieses Gefühl der Freiheit, beschreibt uns das mal.
Das ist schwierig zu beschreiben, finde ich. Am Anfang fühlt sich das so an wie Urlaub. Man so denkt, ja, jetzt hat man halt Urlaub, wie man den sonst auch hat. Und nach so ein paar Wochen, wenn man merkt, oh, der Urlaub geht ja gar nicht zu Ende, dann entsteht schon irgendwann auch so ein Alltag in dem Reisen.
Also muss man aufpassen, dass es da nicht zu anstrengend wird auch oder eben zu einem Alltag, der auch, ja,
der auch anstrengend ist.
Sein kann.
Anders als hier anstrengend, aber auch anstrengend, weil man sich ja jeden Tag überlegen muss, wo schlafen wir heute, also wo stellen wir unser Zelt auf, wo kriegen wir was zu essen her. Wie ist jetzt unsere Weiterfahrt, weil wir ja die Routen eigentlich auch immer sehr spontan planen.
Ja, es ist schon so, die Freiheit ist auch so eine Aufgabe. Also man muss die Freiheit auch füllen können.
Ja.
Vielleicht haben wir dann, die wir solche Reisen nicht machen, die falsche Vorstellung davon, dass es sich mehr nach Urlaub anfühlt, oder?
Ja, also die Frage, die ich oft gestellt gekriegt habe, wenn ich zurückgekommen bin, ist so, und wie war's? Das ist so gar nicht so zu beantworten in einem Satz. Also es ist
klar.
Bei einem Urlaub kann ich das vielleicht in 5 Sätzen so zusammenfassen, aber
einfach zu viel.
Ja, wir waren zu Tode betrübt, wir waren total glücklich, wir haben tolle Begegnungen gehabt. Es gab vielleicht auch mal eine Begegnung, die nicht so gepasst hat, was Gott sei Dank gar nicht oft der Fall war. Es gibt immer schöne Erfahrungen und nicht so gute. Also das ist es ist eigentlich das wahre Leben auf 2 Rädern, wie wir da unterwegs sind, aber natürlich anders mit weniger Pflichten.
Aber weil du es gerade anspricht, was sind so die Herausforderungen oder was waren auch so Tiefpunkte, die euch gefordert haben? Habt ihr auch mal zwischendrin gedacht, oh, das schaffen wir nicht, wir müssen aufgeben oder abbrechen?
Also das war eigentlich weniger der Punkt, finde ich, das Aufgeben. Es war schon klar, es geht immer irgendwie weiter, aber ich glaube, was Lucia eben gesagt hat, so diese Freiheit auch zu füllen, weil hier zu Hause hat man irgendwie eine Aufgabe, wenn man arbeitet und das fällt dann irgendwie, ist ja weg, wenn man so lange unterwegs ist.
Und ja, deshalb ist es bei uns so, also wir wollen auch immer wieder diese Phasen haben, wo wir in das Leben dort vor Ort eintauchen. Ich will also nicht immer nur die Touristin sein, die da unterwegs ist und sich irgendwelche Sehenswürdigkeiten anguckt. Das haben wir irgendwann fast gar nicht mehr gemacht. Also die Sehenswürdigkeiten waren uns egal oder wir hatten gar keine Zeit, weil wir irgendwie die Jacke reparieren mussten und die irgendwie quer durch die Stadt transportieren mussten dafür. Und diese Begegnung mit Leuten und immer so Projekte zu suchen über diese Plattform und nochmal irgendwo anzukommen und auch wirklich da mal reinzuschnuppern in das Leben. Ich glaube, das ist so das, was diese Abwechslung dann auch bringt und was es für mich auch dann so spannend macht. Zu sehen, wie leben andere Menschen und auch diese Idee nochmal mit nach Hause zu nehmen.
Hattet ihr auch häufig auch mit Pannen oder sowas zu kämpfen? Wie oft habt ihr Reifen geflickt?
Ach Gott, am Anfang sehr, sehr häufig, weil wir die falschen Mäntel drauf hatten auf den Fahrrädern. Ich glaube, am Anfang, bis wir die richtigen nochmal drauf hatten, dann 9 Mal oder so schon. Und ab dann aber wirklich, das war dann von Griechenland bis Japan vielleicht noch einen Platten.
Ja, und ansonsten
nichts dran an den Fahrrädern.
Ansonsten musst du halt so Wartungssachen machen, Kette wechseln. Alle 3000 Kilometer, dass das nochmal schön rund läuft, alles mit der Schaltung. Und ja, ansonsten immer Kette ölen. Also das ist so das Herzstück eigentlich, der Antrieb.
Hattet ihr das alles dabei oder habt ihr das dann vor Ort auch bekommen, die Ersatzteile?
Die erste Kette hatten wir dabei, weil wir nicht wussten, aber das war eigentlich Quatsch. Also überall in allen Ländern, wo wir jetzt waren zumindest, hätten wir auch die Ersatzteile auch so kriegen können. Wenn man natürlich in andere noch ein bisschen abenteuerliche Länder fährt, dann wird das ein bisschen schwieriger. Da macht es vielleicht mehr Sinn, noch was mitzuschleppen.
Und seid ihr so Schrauber oder habt ihr das mit der Zeit gelernt? Habt ihr euch das drauf geschafft?
Ich glaube, das haben wir so ein bisschen, haben wir uns das selbst beigebracht. Wenn man im Alltag viel Fahrrad fährt, dann glaube ich, lernt man irgendwann, solche Kleinigkeiten zu reparieren. Gerade was die Verschleißteile angeht.
Das ist auch kein Hexenwerk.
Ja. Und die Fahrräder haben das mitgemacht? Also.
Ja, super. Also guter Stahlrahmen, der hält einiges aus. Wir haben mit anderen Fahrradfahrern so unterwegs mal gesprochen. Die hatten dann irgendwie Speichenbrüche und so weiter. Das hatten wir alles nicht. Aber unser Material war auch darauf eingestellt.
Du sprichst gerade an, ihr habt unterwegs auch andere Radfahrer getroffen. Wie viele Leute reisen so wie ihr? Wie oft trifft man in Georgien, in der Türkei, in China, Radler, die also, so Strecken, so Reisen machen?
Eigentlich mehr, als wir als man so denkt. Irgendwann denkt man sich selbst, oh, sowas Besonderes ist es eigentlich gar nicht, was man macht. Sind ja auch andere so unterwegs.
Naja, wir waren ja in so einer WhatsApp-Gruppe, die war auch sehr, sehr wertvoll, weil da konnte man sich so austauschen. Das war so eine Gruppe, wo Leute sich zusammengefunden haben, die alle in Richtung Osten fahren. Mhm. Und da konnte man sich so austauschen, naja, wie ist denn das gerade mit der Situation in Georgien oder wie habt ihr das gemacht, um irgendwo einzureisen? Und da waren, ich weiß nicht, Hunderte da drin. Aber ich meine, die meisten sieht man halt nicht, weil es muss ja doch ein großer Zufall sein. Also wir haben einen getroffen, der ist mit uns quasi in dieselbe Richtung bis Istanbul gefahren. Und dann die interessanteste Begegnung, würde ich sagen, war die Sarah aus Spanien. Die ist nämlich von Spanien zu ihren Großeltern nach China gefahren. Das über mehrere Jahre immer in Abschnitte aufgeteilt und ist auch angekommen mittlerweile.
Jetzt habt ihr über eure Fahrräder erzählt, da musste dreimal die Kette gewechselt werden. Wie war das mit euren Körpern? Ich meine, das verlangt dem Körper ja auch was ab. Also so viel Rad zu fahren, auch wenn ihr Pausen immer wieder gemacht habt. Hat euer Körper das problemlos mitgemacht? Oder?
Toi, toi, toi. Also wir waren, ja,
waren eigentlich gar nicht, krank
und auch so muskulär. Also wir haben immer zwischendurch Yoga gemacht und so Dehnungsübungen, weil das ist schon eine sehr einseitige Belastung auch beim Radfahren. Aber ansonsten... Toi, toi, toi. Gut.
Respekt. Ihr habt schon gesagt, ihr habt oft gezeltet, dann auch in der Natur. Ist es überall problemlos möglich oder gab es da auch mal Probleme, gerade wenn ihr als Frauen allein unterwegs seid?
Also wir suchen uns die Zeltplätze schon so aus, dass uns niemand sieht oder beobachtet, wenn wir irgendwo bei einer Straße abbiegen. Ja, weil das für uns irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit ist, zu wissen oder das Gefühl zu haben, es hat uns jetzt niemand gesehen, wo wir unser Zelt wild aufstellen. Also wenn es Campingplätze gab, sind wir auch auf Campingplätze gegangen, weil ich meine, wenn die Infrastruktur da ist, warum soll ich mich einfach irgendwo hinstellen? Aber in vielen Ländern haben wir auch wild gezeltet. Und
was
da war das
erlaubt
auch,
ist, genau.
War auch kein Problem.
Ja, also in Nationalparks und so muss man halt immer gucken, da darf man nicht zelten oder nur bivakieren im Prinzip. Und es ist ja klar, dass man da auch alles an Müll nochmal mitnimmt und so weiter. Von daher sehr respektvoll mit der Natur umzugehen, ist da wichtig.
Wahrscheinlich dann aber auch schöne Erlebnisse draußen in der Natur, wenn keiner außenrum ist.
Ja, wir hatten schon richtig schöne Zeltplätze, wo wir einfach für uns allein waren. Und wenn dann die Sonne unter und nochmal aufgeht und man noch einen tollen Ort hat, wo man dann eine tolle Aussicht hat.
Zum Beispiel?
Und den ersten Kaffee trinkt. Naja, zum Beispiel war der krasseste Zeltplatz wahrscheinlich auch in den Bergen. Das war noch in Italien, im Apennin. Da haben wir wirklich so einen Gipfel bestiegen und die Fahrräder abgestellt. Und da haben wir das Zelt dann wirklich kurz unterhalb vom Gipfel auf so eine kleine Fläche gestellt, die wirklich wie gemacht war für unser Zelt. Und ja, da hat es nachts ein bisschen gestürmt, ein bisschen arg gestürmt, dass wir wirklich das Zeltgestänge festhalten mussten. Aber es war sehr aufregend, aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung, den Sonnenaufgang dann doch noch zu erleben.
Die ist gut, ein bisschen kritisch.
Also geschlafen habe ich nicht in der Nacht, aber gut.
Aber der Kaffee, ja.
Ist die größere Abenteurerin oder geht das größere Risiko von euch ein? Oder gibt es auch jemanden von euch beiden, der eher so der Schisser ist und sagt, ah...
Ich glaube, Schisser würde ich jetzt nicht sagen.
Oder vorsichtig.
Wir ergänzen uns ganz gut. Es gibt mal Situationen, wo ich dann sage, ach komm, das machen wir jetzt einfach. Und andere Situationen, wo Denise sagt, ah nee, das können wir jetzt schon noch fahren hier.
Jetzt, wo seid auch ein Paar, war das unterwegs ein Problem in dem einen oder anderen Land? Oder?
Es war kein Problem, weil wir es oft nicht erzählt haben, würde ich sagen. Wir sind
damit da schon. Ist kein Problem wert? Oder?
Ja, es gibt halt Länder, da weiß ich nicht, wie die Reaktionen sind. Und ich wollte es auch nicht testen, weil es sind ja oft nur so ganz kurze Begegnungen. Und wenn dich dann einer kurz fragt, ja, seid ihr Schwestern, seid ihr Freundinnen? Und ich sage da, wir sind ein Paar. Ich weiß nicht, da möchte ich Menschen auch nicht vor den Kopf stoßen. Also wenn wir Menschen da näher kennengelernt haben und dann haben wir das auch immer gesagt und dann hat das auch nie irgendeine komische Reaktion ausgelöst. Eigentlich wäre ich gar noch irgendwie so offensiver damit, um zu zeigen, Mensch, wir sind auch ganz normale Menschen und ist alles ganz easy. Aber leider ist das in der Welt nicht so, dass ich mich da immer nur wohlfühle.
Ja, das versteht man auch, ja, dass ihr da kein Risiko eingehen wollt. Ihr habt aber auch auf eurer Reise andere gleichgeschlechtliche Paare getroffen.
Ja,
in der Wie war das und was habt ihr da auch erlebt und über deren Leben teilweise auch erfahren?
Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war das Frauenpaar in der Türkei, bei denen wir auch übernachtet haben. Also noch mal ganz kurz, es gibt so eine Plattform für FahrradfahrerInnen, die länger unterwegs sind Und da kann man anfragen, ob man die Nacht dort verbringen kann. Und es sind meistens sehr lustige, nette Abende. Und dann haben wir halt die beiden dort gefunden und haben angefragt. Und die haben natürlich gesagt, ja, natürlich, ihr könnt zu uns kommen. Und die haben dann erzählt, naja, dass das in der Türkei schon noch anders ist als bei uns. Also die Familie weiß davon, dass sie ein Paar sind, aber auf der Arbeit zum Beispiel sprechen sie nicht darüber. Ja, da wird es einfach noch anders damit umgegangen.
Ja, da kann man schon froh sein, dass das bei uns ganz anders ist. Dass andere für uns da schon gekämpft haben im Prinzip und ja, wir auch immer weiter kämpfen müssen und uns dafür einsetzen müssen, dass es akzeptiert bleibt auch.
Also müssten die dann auch teilweise Restriktionen fürchten, die Frauen in der Türkei? Oder?
Es ist einfach gesellschaftlich noch nicht so akzeptiert oder toleriert, würde ich sagen. Das ist der große Unterschied. Das war vielleicht auch ein Grund, warum wir nicht durch Russland gefahren sind, weil für uns schon klar war, dass Homosexualität in Russland einfach überhaupt nicht gern gesehen ist. Und dass das mittlerweile ja auch, steht das unter Strafe, aber man darf das auf jeden Fall nicht öffentlich zeigen. Das war schon ein Grund für uns.
Ja, auf jeden Fall.
Also das war auch in Südamerika, als wir da mal mit dem Rucksack unterwegs waren, haben wir das auch nicht erzählt. Also wenn wir uns irgendwie unwohl gefühlt oder nicht sicher waren, wie die Reaktion darauf sein können.
Wie ist das mit Muskelkater? Hattet ihr auch mit Muskelkater zu kämpfen? Oder?
Nö.
Ihr seid einfach fit, oder?
Doch, wir hatten Muskelkater und den schlimmsten Muskelkater meines Lebens hatte ich, aber das war da eine Wanderung. Also das war mal, als wir das Fahrrad abgestellt haben.
Belastung.
Ja, genau. Belastung. Das sind ganz andere Muskeln. Und das Coole ist eigentlich, du kannst dich nach dem ersten Tag direkt wieder aufs Fahrrad setzen, weil du ganz andere Muskeln wieder brauchst, um weiterzufahren. Das ist ganz praktisch.
Wie habt ihr das finanziert? Habt ihr euer Sparschwein quasi geköpft oder?
Also bei mir war es so, ich hatte ja so ein Sabbatjahr, wo ich vorher angespart habe und dann in dem Jahr, wo ich nicht gearbeitet habe, dann weniger gekriegt habe. Und da hatten wir so ein kleines Einkommen, sage ich mal. Generell gucken wir natürlich mit Zelt und auch mit dem Fahrrad. Das ist so schon ja die günstigste Reisemöglichkeit überhaupt. Also dass die Ausgaben jetzt nicht exorbitant wären. Und trotzdem, ja, wenn man mal ein ordentliches Essen essen will und auch die Landesküche natürlich in Restaurants probiert, das geht dann doch ein bisschen in Geldbeutel.
Aber wir haben uns auch Geld zurückgelegt.
Genau, also, und hat ein bisschen was gespart.
Schon was gespart. Mhm. Genau.
Was ist so der kleine Luxus, den ihr euch dann gönnt auf euren Reisen? Ist es das Essen oder?
Das Essen, das war auch mal ein richtiges Bett. Also wenn wir wirklich mal nicht mehr auf der Matratze schlafen wollten, auf der dünnen, haben wir uns auch mal ein schönes Hotelzimmer gegönnt oder so. Das war so der Luxus.
Braucht man wahrscheinlich auch ab und zu mal, oder?
Ja, auch wenn schlechtes Wetter ist. Also wir sind nicht so drauf, dass wir da jede Nacht im Zelt schlafen müssen, sondern sind auch mal ganz froh, wenn wir da irgendwie im Trockenen sind.
Upgrade ist ja immer einfach, downgraden ist dann immer die Schwierigkeit.
Genau, dann wieder los aufs Fahrrad und ins Zelt.
Eure Reise ist dann zu Ende gegangen im August 24. Von Japan ging es für euch dann zurück mit dem Flieger nach Frankfurt. 13 Stunden. Wie war das für euch, nachdem ihr über Monate nach Japan geradelt seid, mit dem Flieger zurück nach Deutschland zu kommen?
Das war irre. Das war eine absolute Zeitmaschine, die uns da an einen Ort zurückgebeamt hat. Man kommt mit dem Geist halt gar nicht so schnell hinterher. Und deshalb ist das Ankommen auch nach so einer Reise das Allerschwierigste. Wir sind dann noch vom Frankfurter Flughafen noch bis nach Hause geradelt natürlich.
Klar.
Das haben wir uns dann doch nicht nehmen lassen. Noch einmal über den Hunsrück drüber gestrampelt. Aber du bist noch mit deinen Gedanken und mit allem in dieser fremden Kultur in Japan gerade vor ein paar Stunden gefühlt gewesen und plötzlich nochmal in dem gewohnten Umfeld, wo gefühlt ja alles ähnlich oder gleich ist und du selbst hast dich aber sehr viel verändert. Und das ist, glaube ich, das, was man dann gar nicht so mitkriegt oder so schnell hinkriegt nach so einem Rückflug.
Also ist das Ankommen, wie du schon sagst, schwieriger als das Aufbrechen gewesen für euch, oder?
Absolut.
Ja. Weil das schon bei jeder Reise eigentlich.
Das heißt ja auch wieder, dass man diese endlose Freiheit auch irgendwie wieder aufgeben muss. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal wieder mein Märkchen da an diesem Zeiterfassungsautomat gehalten habe und gedacht habe, Mensch, meine Zeit, die gehört doch mir. Und da war sie wieder dem Arbeitgeber, naja gut, für Geld dann natürlich getauscht, geschenkt.
Du hast schon gesagt, ihr seid klar zurückgeradelt. Wie sollte es anders sein? Vom Frankfurter Flughafen, Main, Rhein, Mosel entlang. Wie war es dann, als ihr im Hunsrück quasi über die Kuppe das Saarland erreicht hat? Wie fühlte sich das an?
Ganz cool.
Also es war dann auch schon nochmal schön, zu Hause zu sein. So ist es nicht, ne? Also dann nochmal Freunde zu sehen, Familie zu sehen.
Genau, wir haben das in Etappen dann gemacht. Genau. Die erste Nacht haben wir bei meinen Eltern dann übernachtet und die nächste Nacht dann nochmal in Saarbrücken oder die in Saarbrücken getroffen und dann bis nach Hause geradet. Und ja, das war schon ein schönes Ankommen. Also nach und nach die Menschen nochmal zu sehen, die man ja, so liebt und gern hat. Und ohne die wären wir wahrscheinlich ja vielleicht schon mal irgendwo hängen geblieben, weil die ziehen uns doch immer wieder hierher zurück und unser Netzwerk, was wir hier einfach haben.
Wo wäre so eine Ecke, wo er sagt, ah, da könnte es gut sein, dass wir hängen geblieben wären oder vielleicht auch mal hängen bleiben?
Naja, also jetzt bei der Reise, ich weiß nicht, was du jetzt sagst.
Ja, ja, genau, ich sag Griechenland, würde ich sagen.
Also irgendwie, dieses Land hat es uns irgendwie angetan. Total. Wir sind da auch gar nicht mehr losgekommen bei dieser Tour. Wir waren ja 4,5 Monate dann dort im Endeffekt. Und ja, das war sehr, sehr herzlich und einfach landschaftlich auch gigantisch, geschichtlich alles da.
Aber woher kommt eure Lust auf solche Reisen? Wann habt ihr das letzte Mal so richtig Urlaub gemacht? Irgendwie, was weiß ich, 14 Tage Strand oder so? Gibt's für euch nicht.
Haben wir noch nie gemacht.
Noch nie gemacht. Kann ich nicht so gut.
Nach einem Strandtag sagen wir mal schon, ach,
ich werde nervös.
Lass uns mal irgendwas machen.
Aber was ist es, was euch da so antreibt oder euch auch daran reizt, an dieser Art von Reisen?
Naja, man kriegt immer so irgendwie über Nachrichten und Medien so gezeigt, wie die Welt irgendwie angeblich ist. Aber ich will das lieber mit meinen eigenen Augen so entdecken. Auch
wie ist das Leben irgendwo anders? Ja. Ne? Also wie leben Menschen in der Türkei oder in Georgien? Was bewegt die Menschen da auch aktuell? Oder auch im Kleinen.
Also mehr das Leben irgendwo anders zu sehen als so dieses Touristische. Also für mich ist Tourismus immer sowas, dass es heißt, okay, das solltest du dir angucken, das ist interessant, das ist sehenswert. Und ich möchte selber rausfinden für mich, was sehenswert ist. Und das entscheide ich dann irgendwie. Und wenn das ein Ort ist, von dem ich noch nie was gehört habe, wo ich aber irgendwie tolle Menschen treffe, die gerade das Glühwürmchenfest feiern, wie in Japan zum Beispiel, dann bleibe ich doch dort einfach mal.
Also sich überraschen lassen oder?
Ja.
Ja.
Wie erlebt ihr aber die Welt, wenn man so reist? Also auf zwei Rädern, mit dem Fahrrad. So wie er ja sagt, ist ja viel langsamer. Ne? Also ich war auch in Japan und habe gedacht, oh Gott, 13 Stunden Flug. Ihr sagt, ah, das ging so schnell rum. Klar, wenn ich vorher 9 Monate hingeradelt bin. Wie erlebt ihr die Welt dadurch, dass ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid? So entschleunigter oder?
Total. Also mit dem Fahrrad ist das irgendwie für uns die perfekte Reisegeschwindigkeit, um A, alles irgendwie am Straßenrand und auch so zu sehen, was sich so abspielt. Man rast da nicht einfach so durch und vorbei und auch mit den Menschen einfach in Kontakt zu kommen. Mhm. Dass man immer ein Gesprächsthema hat und da anknüpfen kann.
Sehr entschleunigt mit dem Fahrrad.
Entschleunigt und anstrengend, ja. Aber sehr, sehr belohnend einfach. Man kriegt das alles zurück durch intensive Erfahrungen.
Was ist das, was man da zurückkriegt, was man bei anderen Reisen vielleicht ja in so einem klassischen Urlaub nicht zurückbekommt? Was würdet ihr sagen?
Also für mich ist das oft so wirklich das Gefühl, oh, das habe ich jetzt aus eigener Kraft geschafft. Zu was ich da überhaupt fähig bin oder was mein Körper einfach so kann, wenn ich einfach herausfordere. Und ohne jetzt irgendwie Höchstleistungen oder Bestleistungen zu geben. Also wir wollen ja nicht irgendwelche Rekorde da aufstellen. Aber dieses aus eigener Kraft zu schaffen, das finde ich schon sehr spannend.
Ist am Ende auch ein bisschen Stolz dabei? Also
ja, schon.
Das ist ja eine unglaubliche Strecke.
Also wenn ich mir das heute nochmal so rückblickend angucke, wie wir da gefahren sind, welche Strecke wir da wirklich aus eigener Kraft zurückgelegt haben, bin ich schon ein bisschen stolz darauf.
Ja, und auch glücklich, dass wir uns, also ne, es gibt auch schon immer Momente, wo man irgendwie so einen Widerstand vielleicht hat oder auch denkt, ah, sollen wir das jetzt wirklich so machen? Und
oder wo man denkt, oh Gott, warum machen wir das überhaupt?
Ja. Und man hat es dann gemacht und eigentlich hat es geklappt.
Was mache ich hier?
So diese Bestätigung, ja. Alles, was man irgendwie umsetzen will, kann man auch.
Verändert sich ja auch ein bisschen das Gefühl eben ja für Zeit und Entfernungen?
Ja.
Total.
Wenn ich jetzt im Saarland zu meinen Eltern fahre, das ist so ungefähr 33 Kilometer, würde ich sagen, oh, das sind jetzt aber 2,5 Stunden mit dem Fahrrad. Also ich rechne dann so oft.
Nur noch mit Fahrrad.
Ja, da bräuchte ich jetzt einen halben Tag, um mit dem Fahrrad irgendwie hinzufahren. Ich rechne das oft um und wir versuchen jetzt auch im Alltag wenig Auto zu fahren und viel Fahrrad zu fahren und Klima irgendwie damit zu schonen auch. Und ja, gleichzeitig auch natürlich fit zu bleiben, das ist natürlich schön.
Hattet ihr schon immer so Fernweh und Reisefieber, also auch in eurer Kindheit? Oder?
Also so weite Reisen habe ich in meiner Kindheit nicht gemacht. Meine Oma war viel unterwegs in der Welt. Vielleicht kommt es ein bisschen auch daher bei mir. Ich habe eigentlich erst mit Lucia angefangen, solche weite Reisen auch zu machen.
Ja, und ich habe irgendwann festgestellt, dass in meiner Familie eigentlich alle aus dem Saarland kommen und nur irgendwie mein Großvater mal aus der Eifel gestammt hat. Ich dachte, das kann doch nicht sein, da muss man doch mal jetzt mal ein bisschen weiter raus da. Und genau, da hat mich die Reiselust so gepackt.
Habt ihr euch auch übers Reisen kennengelernt?
Nee, an Karneval in Köln. Ganz anders.
Aber seitdem seid ihr um die Welt gemeinsam unterwegs dann?
Ja, schon. Das ging eigentlich relativ schnell los dann gemeinsam.
Ja, die erste Tour mit dem VW-Bus irgendwie länger.
Ja, und dann mal nach Thailand.
Aber ihr reist ja nicht nur durch die Welt, sondern ihr seid auch viel, ja, wie ihr sagt, vor der Haustür unterwegs. Blitzstrike war da kürzlich unterwegs.
Ja, genau. Wir versuchen uns natürlich hier zu Hause auch irgendwie das Leben schön zu machen und irgendwie kleine Mikroabenteuer so einzubauen. Wir schlafen auch mal ganz gern mit dem Zelt auf unserer eigenen Terrasse, um mal ein bisschen Abenteuerfeeling zu kriegen. Und ja, wandern hier im Saarland auch sehr gern rum. Sind, ich würde sagen, schon fast alle Radwege hier im Saarland auch selbst gefahren. Von daher gibt es da auch sehr viel Schönes zu entdecken bei uns.
Also so richtig faul oder so ist schwer für euch, oder?
Nee, das geht nicht so gut.
Im Winter, wenn es mal Schnee liegt und glatt ist, dann geht das.
Wenn es in Strömen regnet, denkt man manchmal, oh, Gott sei Dank, ich muss heute mal nicht raus.
Was würdet ihr sagen? So Reisen macht ja auch was mit einem, das merkt man euch ja auch an. Wie haben euch eure Reisen verändert, auch als Menschen?
Ich glaube, ich bin offener geworden für andere Kulturen auch. Ich glaube, ich kann mich in die Lage von Menschen rein, nee, kann ich mich nicht natürlich genauso, wie die sich fühlen, aber so eine Idee davon zu haben, wie es ist, wenn man in ein Land kommt, nichts versteht, die Sprache nicht spricht und sich erstmal komplett neu irgendwo einfinden muss. Also ich glaube, das hat sich bei mir verändert.
Ja, das ist bei mir auch so das große Thema, dass man anders auf andere Menschen zugeht und auch selbst versucht, irgendwie gastfreundlich zu sein, wenn man weiß, ja, wie wichtig das ist, dass wir auf der Welt einfach zueinander halten.
Ich finde auch, auf Reisen ist es immer schöner, wenn man da irgendwo steht und irgendwie guckt, ah, wo ist der Weg, und auf einmal kommt jemand, der irgendwie im Alltag unterwegs ist, eigentlich Stress hat und sagt, kann ich helfen, ne?
Ja,
man gar nicht recht hat. Und also das sind so schöne Momente dann.
Ja, ne? Das versuche ich auch hier, ne? Wenn ich dann hier jemand sehe und der mit voll bepackten Radtaschen da unterwegs ist, dann gehe ich natürlich auch mal hin und spreche den an und frage, was hast du noch vor, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Wir haben auch selbst mittlerweile schon Menschen bei uns aus aller Welt beherbergt oder aus verschiedenen Ländern, aus Australien, Japan und auch hier aus europäischen Ländern, die wir dann zu uns auch nach Hause einladen.
Die mit dem Fahrrad auch unterwegs waren?
Ja. Mit dem Fahrrad, genau.
Ja, mit dem Fahrrad.
Hat euch eure Reise auch als Paar verändert? Schweißt das mehr zusammen?
Ja, also wir sind grundsätzlich ein gutes Team. Es gibt immer so Phasen auf einer Reise auch, wo das Team natürlich auch herausgefordert wird, weil man doch natürlich 24 Stunden am Tag miteinander verbringt. Man lernt sich sehr gut kennen und ich glaube, ein Blick von Denise reicht und ich weiß schon, wie sie drauf ist.
Jetzt besser nichts sagen.
Genau.
Wie ist es aber? Klar, wenn man so lange, so intensiv auch zusammen ist, und das ist ja jetzt kein Wellnessurlaub, ja, ihr seid ja da gefordert, es ist heiß, es gibt mal Regen, es ist kalt und man hat vielleicht Hunger, der nächste Anstieg ist vor allem, wenn es Zoff gibt.
Ja, dann fährt man halt vielleicht mal irgendwie 100 Meter so auseinander. Fährt mal eine vor und die andere weiter hinten.
Man hat halt unterschiedliche Bedürfnisse auch zum Teil auf so einer Reise. Wenn ich gerne weiterfahren würde und sie macht jetzt nochmal 10 Fotos oder so, dann ist man auch mal genervt.
Kenn ich. Von meiner Frau auch, ja.
Ja, es ist doch natürlich nochmal so, dass man Kompromisse eingehen muss. Also wahrscheinlich ist es ganz allein zu reisen nochmal ganz anders.
Also schläft keine von euch mal draußen mit dem Schlafsack oder so, oder zweites Zelt wäre zu viel Gepäck, ne? Darauf will ich dann am Ende doch wieder zusammen, am Ende des Tages.
Ja, genau.
Ja, schon.
Sonst kommen einen auch die Bären da fressen, von daher.
Was habt ihr aber so über die Menschen auch gelernt auf euren Reisen und ja durch die vielen Begegnungen?
Naja, eigentlich, dass die Menschen, also egal woher sie kommen, egal welche Religion, welcher Kultur, dass alle eigentlich das Gleiche wollen. Die wollen ein gutes Leben führen, die wollen, dass ihren Kindern, ihren Liebsten gut geht, eine gute Ausbildung haben und in Frieden leben einfach. Ich glaube, das ist es so.
Eigentlich ganz einfach und irgendwie doch
ganz
schwer.
Einfach. Ne? Ja, hört sich einfach an, aber in den heutigen Zeiten.
Nächste Reise schon geplant?
Noch nicht, aber das
Wunschziele?
Kommt bestimmt bald. Ja, diese Lücke muss natürlich noch geschlossen werden. Ich würde mir dann so vorstellen, dass wir da irgendwie doch über das Kaspische Meer noch fahren oder da hinterm Kaspischen Meer anfangen und dann Kasachstan, Usbekistan und nochmal bis Kirgisistan nochmal irgendwie mit dem Fahrrad da kommen, weil das auch sehr schön ist.
So eine Idee, mal nochmal von Nordamerika bis Südamerika mit dem Fahrrad zu fahren, also bis Feuerland, wäre schon noch was. Für mich zumindest.
Wir haben jetzt kürzlich den afrikanischen Kontinent zum ersten Mal mit den Fahrrädern beradelt.
Angetippt.
Und, ja.
Ihr wart in Marokko.
Ne? Ja, genau. Ja, das hat auch Lust auf mehr gemacht, aber ich habe noch ein bisschen Respekt vor diesem Kontinent, der mit Sicherheit sehr, sehr schön ist und mit ganz vielen tollen Menschen auch.
Und die Lücke, die ihr noch schließen müsst auf der Reise nach Japan, wie viele Kilometer wären das dann?
Das wären nochmal so 3000, würde ich sagen.
Ungefähr,
ne? Ja. Je nachdem, wie viele Kurven und Schlenker man macht.
Fast ein Katzensprung für euch.
Genau, fast ein Katzensprung. Braucht man kein Jahr.
Da drücke ich euch die Daumen, dass es klappt mit dem Schließen der Lücke und wünsche euch noch viele schöne Reisen. Danke, dass ihr meine Gäste wart.
Ja, vielen Dank.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.